Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 18. Februar. Heute mit folgenden Themen. Lastwagenlobby will 1 Million Fahrten durch den Alpenraum als Ziel festlegen. Die Alpeninitiative wehrt sich gegen den Angriff des ASTAG. Todesstrafe zu teuer und wenig wirkungsvoll. Der Staat Washington setzt die Todesstrafe für unbestimmte Zeit aus. Und mit der Sonne kochen und Kuchen backen. Für diese Idee gewinnt eine Frauengruppe aus Nicaragua den Energy Globe World Award. Am Mikrofon Karin Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Aufruf für syrische Flüchtlinge. Ein breit abgestütztes Bündnis fordert Bundesrätin Somaruga auf, sich endlich um die syrischen Flüchtlinge zu kümmern. Mehr als 50 Schweizer Persönlichkeiten aus Kultur und Politik schreiben in einem Brief an die Justizministerin, die Schweiz solle ein Sonderkontingent für 5000 syrische Flüchtlinge beschließen. Im September kündigte Bundesrätin Somaruga an, die Familienzusammenführung für Syrer, die schon in der Schweiz sind, zu erleichtern. Diese Maßnahme hob der Bund aber im November gleich wieder auf. Die Familienangehörigen, die hofften, bald in die Schweiz zu reisen, sitzen nun in den Nachbarländern Syriens fest und verzweifeln an den Schweizer Behörden. Der Flugzeugentführer hat geschossen auf Asyl in der Schweiz. Der äthiopische Co-Pilot, der am Montag ein Flugzeug entführt hat und in Genf statt Rom gelandet ist, wird möglicherweise nicht in sein Heimatland abgeschoben. Grund dafür ist die Schweizer Gesetzeslage. Personen, denen in ihrem eigenen Land Folter oder eine Gefährdung an Leib und Leben droht, dürfen von der Schweiz nicht abgeschoben werden. Dies könnte für den Entführer zutreffen. Laut der Schweizerischen Flüchtlingshilfe ist in Äthiopien die Menschenrechtslage äußerst prekär. Trotz seiner spektakulären Aktion gelte der äthiopische Co-Pilot nicht als Sonderfall. Die Bedingung dafür wäre, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet oder als gemeingefährlich eingestuft wird. Da er das Flugzeug ohne Blutvergießen auf den Boden brachte und einige Passagiere nicht einmal mitbekommen hatten, dass das Flugzeug entführt worden war, werde man sein Asylgesuch regulär prüfen. Dies schreibt die Aargauer Zeitung. Folter und Hunger. Ein neuer UNO-Bericht schildert Gräuel in Nordkorea. Zehntausende politische Gefangene hausen in Lagern, Nachbarn bespitzeln einander, Frauen und Kinder werden ausgebeutet und misshandelt. Die UNO spricht von Ausrottung und Versklavung des eigenen Volkes. Die nordkoreanische Führung in Pyongyang müsse deshalb vor ein internationales Gericht gestellt werden. Das fordert ein Team von Experten, das im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates den Bericht erstellte. Zum Wetter. Morgen Mittwoch wird es wechselnd bewölkt bei einzelnen Regentropfen. Dies bei Maximaltemperaturen von 8 Grad. Und am Donnerstag wird es wieder recht sonnig bei 8 Grad am Nachmittag.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
20 Jahre ist es her, da hat sich das Volk gegen den Willen des Bundesrates und Parlaments für ein Ja zur Alpeninitiative entschieden. Komplett umgesetzt wurde dieser Volkswillen allerdings bis heute nicht. Die Verlagerung der Transporte von der Straße auf die Schiene wird zwar nach wie vor angestrebt, aber die Realität hängt der Theorie weit hinterher. Im Moment rasen über 1 Million Lastwagen pro Jahr durch die Alpen. Das Ziel der Initiative, diese Zahl auf 650.000 zu beschränken, scheint kaum erreichbar. Die Lastwagenlobby, der Verband ASTAG, bezeichnet es sogar als illusorisch und fordert nun die Abkehr von der Alpeninitiative. 1 Million Fahrten sollen möglich sein, fordern die Lobbyisten um den Berner SVP-Nationalrat Adrian Amstutz. Michael Spahr hat mit Thomas Boll von der Alpeninitiative gesprochen und wollte wissen, was dieser von den Plänen der Lastwagenlobby ASTAG hält.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Lastwagenverband die Verlagerung anzweifelt. Früher hat sie gesagt, sie sei gescheitert. Offenbar nimmt sie jetzt zur Kenntnis, dass es doch etwas bringt, gerade auch für die inländischen Transporteure. Das Verlagerungsziel abschwächen, so wie es der Alltag jetzt vorschlägt, das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel, denn diese Zahl ist direkt aus der Bundesverfassung abgeleitet. Wenn man da etwas ändern will, muss man die Bundesverfassung ändern. Im Übrigen hat es die Politik in 20 Jahren versäumt, den Verlagerungsauftrag, wie ihn das Volk beschlossen hat, umzusetzen. Da kann nicht als Belohnung nach 20 Jahren gesagt werden, jetzt ändern wir die Aufgabe bloß, weil wir sie nicht gelöst haben.
Ein Problem ist ja das Ziel, man möchte nur 600.000 Durchfahrten haben. Der ASTAG redet jetzt davon, dass es realistisch wäre, 1 Million festzusetzen. Sind Sie dann doch ein bisschen gescheitert bei der reinen Menge an Transporten, die durch die Alpen gehen?
Das sind nicht wir gescheitert, das ist der Bundesrat ist gescheitert. 1994 hat das Volk dem Bundesrat den Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, dass die Gütertransporte durch die Alpen auf der Schiene transportiert werden. Also der Bundesrat hat es versäumt, diesen Auftrag zu erfüllen. Das Parlament, angeführt von den bürgerlichen Parteien, hat auch immer wieder dafür gesorgt, dass das Verlagerungsziel ausgebremst wurde. Man hat das Ziel verschoben. Eigentlich hätte es 2004 erreicht werden müssen. Dann wurde es auf 2009 hinausgeschoben und jetzt auf 2018. Es fehlt am politischen Willen. Und wie Sie wissen, wird 2016 der längste Eisenbahntunnel der Welt eröffnet, der Gotthard-Basistunnel. Und der wurde vom Volk bewilligt mit dem Ziel, den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Und wenn man jetzt 2 Jahre bevor dieses gewaltige Bauwerk in Betrieb genommen wird, schon wieder abschwächen will, was da auf die Schiene muss, das ist ein unredliches Vorgehen.
Ein Vorschlag, den Sie machen, aber nicht nur Sie alleine, sondern gemeinsam mit anderen Alpenregionen, auch mit dem Südtirol, mit dem Tirol zum Beispiel, das wäre, dass es so eine Alpentransitbörse geben soll. Also man kann dann das Recht darauf, durch die Alpen zu fahren, einkaufen und wieder verkaufen. Das wird jetzt von den Lastwagenführern auch bekämpft als eine, wie Sie es sagen, als eine planwirtschaftliche Idee. Halten Sie an diesem Ziel fest?
Die Alpentransitbörse ist erwiesenermaßen ein taugliches Instrument, um das Verlagerungsziel zu erreichen. Das weiß der ASTAG sehr genau, deshalb wehrt er sich dagegen. Das weiß auch der Bundesrat, das hat er in seinen Studien selber festgehalten, dass man mit der Alpentransitbörse dieses Ziel erreichen könnte. Es wird immer gesagt, die EU wolle das nicht, aber das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Wenn Sie schauen, dass das Südtirol in Italien, das Tirol in Österreich, das Trentino, die Region Rhône-Alpes in Frankreich, die alle haben sich klar dafür ausgesprochen, dass man eine Alpentransitbörse einführt, dass man auf sämtlichen Alpenübergängen, also vom Mittelmeer bis nach Österreich, dass man dort Beschränkungen einführt. Diese Alpenregionen haben sich zusammengeschlossen in der Eimonitraf-Region und von dort her ist die Forderung klar, wir wollen eine Alpentransitbörse. Also das ist nicht eine isolierte schweizerische Idee, sondern die wird getragen von eben jenen Regionen in den Alpen, die unter dem Schwerverkehr leiden.
Sagt Thomas Bolli von der Alpeninitiative. Mit einer Aktion am Donnerstag um 11:30 auf dem Berner Bärenplatz will die Alpeninitiative ihrer großen Forderung Nachdruck verleihen. Die Initiative soll 20 Jahre nach ihrer Abnahme durchs Volk nun endlich komplett umgesetzt werden.
Rabe Info 95,6.
Der demokratische Gouverneur Jay Inslee stoppt die Vollstreckung der Todesstrafe im Bundesstaat Washington. Begründung: Sie werde inkonsequent ausgeführt. Inslee wollte damit in der landesweiten Debatte über die Todesstrafe ein Statement setzen. Das Moratorium bedeutet aber nicht die Abschaffung der Todesstrafe. Ab sofort erteilt der Gouverneur bei jeder Verurteilung zum Tode, die er unterzeichnen muss, einfach einen Aufschub. Das kommt keiner Begnadigung gleich und das Urteil wird auch nicht in eine Haftstrafe umgewandelt. Unsere Kollegen von Radio Korax in Halle wollten von Sumit Bhattacharya, USA-Spezialist von Amnesty International Deutschland, wissen, warum der Gouverneur die Todesstrafe nicht gleich ganz abgeschafft hat.
Ja, grundsätzlich ist die Entscheidung natürlich zu begrüßen, dass keine Todesstrafe vorläufig durchgeführt wird. Das liegt im Trend. In den letzten Jahren haben 5 Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft. Die ist in den USA auch auf dem absteigenden Ast. Insoweit also ist diese Entscheidung zu begrüßen. Natürlich ist die Ursache, die er genannt hat, so inhärent im System drin, dass eine Abschaffung der Todesstrafe absolut gerechtfertigt gewesen wäre.
Was passiert denn jetzt konkret mit den 9 Verurteilten, die noch im Todestrakt sitzen?
Ja, das wird vom weiteren Verlauf des Verfahrens abhängen. Einstweilen muss man davon ausgehen, dass sie eventuell zu einem späteren Zeitpunkt hingerichtet werden könnten, denn es handelt sich im Augenblick nur um ein Moratorium. Das heißt, es kann jederzeit die Todesstrafe wieder eingeführt werden, mit dem Ergebnis, dass dann die Todesurteile wieder vollstreckt werden könnten. Möglich ist auch, dass man später zum Ergebnis kommt, dass das Moratorium alleine nicht ausreicht, dass es sich um Mängel in der ganzen Rechtsprechung handelt, die zu diesen zufälligen und willkürlichen Hinrichtungen führt. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt und die Todesstrafe abschafft, dann könnte es sein, dass diese 9 derzeit inhaftierten Todestraktinsassen von der Hinrichtung verschont bleiben.
Und Sie haben eben schon erwähnt, dass schon einige Staaten die Todesstrafe ganz abgeschafft haben. Lässt sich da jetzt ein weiterer Trend abzeichnen? Also steht demnächst auch weiter an, dass weitere Staaten dem Beispiel folgen werden?
Ich denke, dass das so kommen wird. Einer der Gründe ist die Tatsache, dass man diesen Giftcocktail in der Form, wie man ihn benutzt hat, nicht mehr leicht bekommt auf dem amerikanischen Markt, weil die europäischen Firmen, die diese entsprechenden Gifte hergestellt haben, nicht mehr an amerikanische Gefängnisse liefern. Das Ergebnis haben wir auch vor 2 Wochen gesehen bei der Hinrichtung von McGuire in Louisiana, der bei einem neuartigen Todescocktail fast eine halbe Stunde lang mit dem Tod kämpfte. Und das natürlich befeuert auch die Frage über die Humanität von Hinrichtungen auch in den USA. Und Studien haben auch gezeigt, dass die Todesstrafe weder abschreckend ist, denn die meisten der Verurteilten wurden für eine Tötung in den Todestrakt gesteckt, die nicht vorgeplant war, sondern im Verlauf einer als Überfall passiert ist. Insoweit ist in einer solchen Situation auch keine abschreckende Wirkung zu erkennen. Und durch diese ganzen Faktoren ist auch die öffentliche Zustimmung stark gesunken. Heutzutage befürwortet nach einer relativ aktuellen Umfrage von 2010 nur noch ein Drittel der Amerikaner die Todesstrafe.
Warum sagt Präsident Obama nicht einmal mal staatenübergreifend etwas dagegen?
Ja, Obama selber kann lediglich für das Militär und für die bundesstaatliche Rechtsprechung die Todesstrafe abschaffen, da die Todesstrafe in der Exekutive der einzelnen Bundesstaaten liegt. Das heißt also, wir reden von insgesamt 52 verschiedenen Justizsystemen, die darüber zu entscheiden haben, nämlich die 50 der Bundesstaaten, dann das Militär und die Bundesbehörden. Das heißt, Obama selber hat auf die Todesstrafe selber wenig Einfluss. Zudem wird er das auch nicht tun, denn er hat im Wahlkampf für die Ausweitung der Todesstrafe votiert. Er wollte auch bei Nicht-Tötungsdelikten die Todesstrafe einführen. Das heißt, Obama selber ist ein Befürworter der Todesstrafe und dementsprechend wird er auch da sicherlich keinen Finger rühren dagegen.
So Sumit Bhattacharya, USA-Spezialist von Amnesty International Deutschland.
Rabe Info 95,6.
Mit Solarenergie kochen, Kuchen backen oder Kaffee rösten. Das macht eine Frauengruppe in Nicaragua seit rund 10 Jahren und hat damit nun einen prestigeträchtigen Energiepreis gewonnen. Initiiert wurde das Projekt vom Berner Verein Frauensolarprojekt Nicaragua. Der Verein berät und begleitet das ambitionierte Projekt. Vereinspräsident Kuno Roth erklärt Dani Quangler, warum die Frauen von den Solarkochen profitieren.
Also der Profit ist einerseits ökonomischer Art. Es ersetzt in der Regel Holz oder auch manchmal auch Gas, das jetzt in Nicaragua nicht zu 100%, hauptsächlich gekauft werden muss. Dann eine Zeitersparnis mit diesem Solarkochen, muss man nicht immer neben dem Feuer stehen. Und das Dritte, was häufig nicht beachtet wird, aber ist fast das Allerwichtigste, ist eine gesundheitliche Verbesserung, weil die offenen Feuerstellen, weil es eben noch immer die Regel ist, wie in armen Ländern gekocht wird, die verursachen viele Lungenerkrankungen und der Solarkocher hilft da natürlich ganz wesentlich. Das noch zu ergänzen, das Wichtigste ist eben auch zu sehen, dass das kann nur eingesetzt werden, wenn die Sonne scheint. Das heißt, falls das nicht ist, dass es immer eine zweite Kochstelle braucht. Also sie brauchen dann ihre alten noch und die ersetzen wir dann im Projekt dann mit der Zeit mit holzeffizienten Öfen. Und das ist dann das ideale Koch-Duo ist. Solarkocher gepaart mit holzeffizienten Öfen. Das Besondere eigentlich an diesem Projekt ist diese Langfristigkeit, dass die Frauen, die ihren eigenen Solarkocher gebaut haben, dann nicht alleine gelassen werden, sondern werden 2 Jahren betreut, bis wirklich die Kocher in den Alltag eingebunden sind. Weil das ist das große Problem mit den Solarkochern, ist, es ist eine völlig andere Kochkultur oder Timing. Man muss das wirklich ganz anders machen. Und wenn man die Solarkocher einfach hinstellt, dann garantiere ich quasi, dass das nur in 20% der Fällen dann auch wirklich gebraucht wird. Und unsere Kocher, quasi unsere, also der, jetzt der Solarfrau Nicaragua, die werden zu 90% wirklich gebraucht. Das ist, glaube ich, das ganz Besondere.
Jetzt haben Sie gesagt, dass das eine andere Art zu kochen ist. Wie haben denn die Frauen am Anfang reagiert auf die Idee, jetzt mit einem Solarkocher zu kochen, nicht mehr mit Holz?
Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass alle quasi möchten das, aber wenn sie dann merken, dass das eben mit einer Änderung ist, es ist ja bei uns auch so, wenn wir uns ändern müssen, unseren Alltag ändern müssen, ist es immer schwierig zu tun. Das ist auch in Nicaragua genauso, bis es dann soweit ist und die Frauen dann wirklich die Vorteile genießen, dauert es einen Moment. Und das ist das Besondere halt an diesem Solarkochen. Man begeistert sich sofort und ich denke, wenn es begleitet wird, ist die Chance auch viel, viel höher, dass es dann wirklich geschieht.
Jetzt kann man sagen, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit geht es ja oft darum, Empowerment von Frauen. Was glauben Sie aber, was macht das Projekt wirklich speziell im Verhältnis zu anderen?
Das Empowerment, das ich jetzt aus unserer Sicht sehe, was jetzt in diesen 8 Jahren Entwicklung vom Projekt geschehen ist, ist einerseits, dass es selbstständige Subprojekte gibt, die wir gar nicht geplant haben, die einfach entstehen aus der Dynamik und aus den Bedürfnissen der Frauen, zum Beispiel kleine Geschäfte, die sie jetzt dieses billige Kochmittel quasi einsetzen, um ein kleines Geschäft zu betreiben oder auch Töpferinnen, die gemerkt haben, mit dem Solarkocher können sie sich das Vorbrennen billiger machen. Das sind auch so Dinge, die eben geschehen durch die Dynamik, dass sie einfach den Bedürfnissen den Menschen eben entspricht und nicht wir denken, was ihre Bedürfnisse sein können. Also unseren angestellten Frauen in Nicaragua und den Frauen, die Bedürfnisse haben, dass das eben dann stimmig ist und nicht einfach jemand kommt und sagt, was das Gute für sie wäre.
Sie sagen eben, dass nicht wir von der Schweiz eigentlich sagen, was gut ist für die Frauen dort. Jetzt besteht diese Stiftung, die Stiftung hinter dem Projekt seit 10 Jahren und sie wird ja auch durch die Mitgliederbeiträge in der Schweiz und auch durch Fundraising aus der Schweiz finanziert. Jetzt kann das Projekt respektive die Stiftung dann irgendwann auch ohne diesen Verein hier in der Schweiz existieren?
Ja, das ist das langfristige Ziel. Das ist jetzt nicht mehr so, dass die 100% von uns abhängig sind. Es gibt eben auch diese Dynamik, eben, dass sie ein eigenes Geschäft aufbauen, dass sie auch eigene Einnahmen haben und so weiter und so fort. Das ist schon so, aber es ist schwierig für mich einzuschätzen, ob es noch 5 Jahre, 3 Jahre geht, bis sie wenigstens nicht mehr so stark abhängig sind. Also das Ziel ist, höchst noch ein Drittel der benötigten Finanzen aus der Schweiz zu generieren.
Dieser Preis Energy Globe Award 2000.